Ja, Herr, du bist würdig, gepriesen zu werden, dass dein Name gelobt wird über alles. Denn du hast uns nicht nur gemacht, du hast alles immer wieder dran gesetzt, uns wieder zu dir zu holen. Wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir viel Schmerz und Leid, aber wir sehen, wie du mit deiner Gnade immer wieder gekommen bist, Menschen immer wieder Hoffnung gegeben hast. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, für diese Zeiten. Wir bitten dich, rede du weiterhin mit uns. Amen. Was sind die entscheidenden Momente in deinem Leben? Es gibt immer wieder diese Momente. Manchmal sind sie wirklich nur Momente, ganz kurze Zeitspannen, wo plötzlich etwas sich sehr stark verändert. Vielleicht sogar alles. Manche Momente erstrecken sich über einen längeren Zeitraum, Wochen, Monate, Jahre, aber wo entscheidende Unterschiede in unserem Leben passieren. Es gibt diese Momente im Leben eines einzelnen Menschen, es gibt diese Momente auch für eine ganze Nation, für ein ganzes Volk, für ein ganzes Land. Ich habe ein paar Fotos hier mitgebracht. Ein entscheidender Moment in der deutschen Geschichte war, als Willy Brandt, Entschuldigung, ist doch ein bisschen klein geraten, aber als Willy Brandt seinen Kniefall vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat. Ein Moment, was ein ganzes Land eigentlich definiert hat. Ein Moment, wo die Welt gesehen hat, dass eigentlich ein ganzes Land Buße tut über schreckliche Dinge in der Vergangenheit. Ein anderes Moment in der deutschen Geschichte war dann natürlich, als die Grenze geöffnet wurde, als die Mauer, die Berliner Mauer gefallen ist. Etwas, wo große Freude und große Hoffnung aufgebrochen ist. 25 Jahre später sagen manche Leute, ich hatte andere Hoffnung, ich habe mir anderes davon gewünscht. Aber das gilt auch zu überlegen und darüber nachzudenken, was man sich wirklich davon verspricht. Aber viele Menschen, auch ich, sind nach wie vor überaus dankbar, dass dieser Moment gekommen ist. Das ist etwas, was das ganze Land nach wie vor ganz stark prägt. In meinem Heimatland hat es auch solche Momente gegeben. Da war zum Beispiel die Landung des ersten Menschen auf dem Mond. Etwas ganz Besonderes, wo das ganze Land, eigentlich die ganze Welt, sich zusammen gefreut hat über eine Errungenschaft. Aber wie es schon erwähnt wurde, heute jährt sich zum 15. Mal die Terrorangriffe in New York und Washington, wo fast 3000 Menschen ihr Leben verloren haben. Und es ist etwas, was das kollektive Bewusstsein, was das kollektive Denken verändert hat. Und natürlich gibt es ganz gewaltige Unterschiede in Meinungen darüber, was hat dazu geführt und mit all dem, was seitdem passiert ist, ist das richtig oder falsch gewesen. Die Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Das ist gar nicht das Thema, aber es ist etwas, was, egal ob die Meinung in die Richtung oder in die Richtung geht, das ist etwas, was dem stark prägt, was das Denken der Menschen sehr stark beeinflusst. Es hat auch solche Zeiten für das Volk Israel gegeben. Es hat Momente gegeben, die das Volk so geprägt haben, dass die bis jetzt, Jahrtausende später, immer noch einen ganz starken Einfluss haben, auch darauf, wie das Volk Israel, wie die Juden über ihr Dasein denken. Vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Gott sich ein Ehepaar ausgesucht hat, aus dem er ein neues Volk erschaffen wollte. Sein Volk. Und ja, typisch Gott, da hat sich ein altes Ehepaar, das keine Kinder hat, zu diesem Zweck ausgesucht, eben weil er seine Macht zeigen wollte. Er wollte zeigen, dass es für ihn keine Grenzen gibt. Das, was für uns harte Grenzen sind, wo nichts mehr geht, diese Grenzen sind für Gott nicht da. Und aus diesem alten Ehepaar hat er ein ganzes Volk ins Leben gerufen. Letzte Woche haben wir die Geschichte von Josef betrachtet und gesehen, dass er viele Tiefen durchgemacht hat, aber dass der Text immer wieder sagt, aber Gott war mit ihm. Gott hat ihn niemals verlassen. Auch in den Zeiten, wo er am ehesten hätte denken können, dass Gott ihn vergessen hätte, hat Gott auch diese dunkle Zeiten, diese schwierige Herausforderung in seinem Leben gebraucht, um ihn zu dem Mann zu machen, der das Nächste, was er mit ihm vorhatte, vollbringen konnte. Und am Ende vom ersten Buch Mose sehen wir, dass Jakob mit seinen ganzen Nachkommen nach Ägypten gegangen sind, weil der Josef inzwischen also zweithöchster Mann in Ägypten war. Und die wurden mit Freude empfangen, diese Familie mit 72 Personen. Denen wurde das beste Land gegeben. Die wurden mit offenen Armen empfangen. Aber jetzt, wie Andreas auch vorhin angekündigt hat, machen wir einen Sprung in der Zeit. Weil wenn wir von 1. Mose 50 auf 2. Mose 1 umblättern, haben wir einen Satz um 400 Jahre nach vorne gemacht. Das Volk Israel ist längst nicht mehr 72 Personen, sondern die Schätzungen gehen wild auseinander. Da sagen wir mindestens verschiedene Zehntausende, womöglich verschiedene Millionen. Jedenfalls waren sie ein ganz großes Volk geworden, aber sie waren auch längst nicht mehr die Ehrengäste in Ägypten, sondern ganz im Gegenteil, sie waren jetzt ein Sklavenvolk, das Sklavendienst leisten musste. Und sie haben darunter gelitten. Der Pharao, der König von Ägypten, hatte Angst, dass dieses Volk ja noch größer wird und vielleicht zu einem noch größeren Problem, zu einer großen Gefahr werden könnte. Und er hat sogar angeordnet, dass alle Jungs von den Israeliten nach der Geburt umgebracht werden sollen. Ihr könnt es euch denken, die Eltern waren nicht so ganz einverstanden mit diesem Plan und die haben alles Mögliche gemacht, um ihre Kinder zu schützen. Eine Familie hat ihr kleines Baby in einen Korb gelegt und im Nil versteckt, dass es da so schwimmen konnte. Aber die Tochter des Pharao, also die Prinzessin, wenn man so will, ist zum Baden gekommen und hat dieses Baby entdeckt. Und junge Frau, Baby, was passiert? Oh, ist das süß! Sie hat das Baby adoptiert. Sie wusste, wo das Baby herkommt. Und der Mose, wie er aufgewachsen ist, hat auch gewusst, wo er herkommt. Und später hat er, als er das Leiden seines Volkes betrachtet hat, er ist im Palast aufgewachsen, aber seine Familie hat weiterhin Sklavenarbeit leisten müssen. Und er hat dann gesehen, wie sein Volk gelitten hat. Und es hat ihn nicht kalt gelassen. Und einmal hat er gesehen, wie ein Ägypter einen Israelit geschlagen hat. Und er ist hingegangen und hat den Ägypter umgebracht. Aber es ist rausgekommen. Er hatte versucht, es zu verstecken, aber es ist rausgekommen. Und er ist um sein Leben geflohen. Man muss bedenken, circa 40 Jahre hat er im Palast gelebt. Absoluter Luxus. Das Beste, was es zu der Zeit in der ganzen Welt gegeben hat. Jetzt war er auf der Flucht. Er ging in ein Land namens Midian. Und in Midian ist er dann Hirte geworden. Ganz schön steile Karriere, ne? Vom Palast zum Hirten. Das Hirtendasein war ganz bestimmt nicht besonders aufregend, aber es war ein guter Unterschlupf für einen geflüchteten Mörder, muss man an der Stelle sagen. Er hatte sein Auskommen, der konnte leben. Und wie uns berichtet wird, hatte das circa 40 Jahre lang gemacht und wäre zufrieden gewesen, das einfach so weiterzumachen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Gott ist ihm erschienen. In einem Busch, was gebrannt hat, aber nicht abgebrannt ist. Mose dachte, kurios, ich gehe hin und gucke mir das an. Und Gott sprach zu ihm und hat gesagt, ich will, dass du wieder nach Ägypten gehst und dass du dein Volk, mein Volk, in die Freiheit führst. Und Mose hat gesagt, hier bin ich, sende meinen Bruder. Er sagte, ich bin absolut nicht dafür geeignet. Du hast absolut die falsche Person. Nee, ich kann das nicht machen. Mein Bruder, der kann gut reden. Schick ihn hin. Gott kann aber sehr überzeugend sein. War er auch. Und Mose ist dann doch gegangen. Und trotz all seiner Unzulänglichkeit, trotz all seiner Hemmung, Angst, Furcht, mangelndes Selbstbewusstsein und so weiter, ist er zum Pharao gegangen und hat den Pharao konfrontiert. Und Gott hat verschiedenste Plagen auf die Ägypter gebracht, um seine Macht zu zeigen, um ihnen zu sagen, lass mein Volk gehen. Und immer wieder hat der Pharao den Mose zu sich gerufen, hat gesagt, okay, ich lasse euch gehen, bete für mich, dass diese Plage aufhört. Mose hat gebetet, die Plage hat aufgehört und dann hat der Pharao gesagt, habe ich mir anders überlegt. Einmal nach dem nächsten, bis zu der 10. Plage. In diesem Fall hat Gott gesagt, also Mose soll die Israeliten anordnen, dass sie ein Lamm schlachten sollen. Und sie sollen das Blut nehmen und die Türpfosten damit bestreichen. Dieses Symbol, dieses Signal war, auf das der Todesengel über diese Häuser hinweggehen würde. Und in der Nacht sollten die Israeliten dieses Lamm in der Familie essen, aber sie sollten so essen, dass sie bereit wären, jeden Moment aufzubrechen. Damals war es nicht üblich, wenn man am Tisch war, seine Schuhe anzuhaben. In dieser Nacht sollten sie die Schuhe anhaben. Die sollten ihre Taschen gepackt haben, die sollten bereit sein. Und der Todesengel ist über das Land gegangen und der Erstgeborene in jedem ägyptischen Haushalt ist gestorben. Aber bei den Israeliten nicht, weil ihre Türe mit dem Blut markiert waren. Und Pharao hat sie am nächsten Tag regelrecht aus dem Land gejagt. Die sollten möglichst schnell verschwinden, bloß gehen. Und das Volk ist losgezogen. Sie kamen dann zum Roten Meer. Und dort waren sie, als der Pharao es sich wieder mal anders überlegt hat. Und er ist mit seiner Streitmacht gekommen. Nun, das Volk Israel sitzt in der Falle. Auf der einen Seite haben sie das Rote Meer, auf der anderen Seite haben sie die mächtigste Armee der Zeit auf ihre Fersen. Was macht man? Mose war auch ziemlich verzweifelt. Und Gott hat zu ihm gesagt, was stehst du einfach rum? Steck deinen Stab heraus über das Wasser. Und das hat Mose getan. Und Gott hat das Meer geteilt, dass die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer gehen konnten, auf der anderen Seite wieder rauskommen konnten. Und so wie die Ägypter reingefahren sind, um die Jagd weiter aufzunehmen, ist das Wasser wieder zusammengefallen. Dieses Pascha, das Paschamal, dieses Durchqueren des Roten Meeres, das sind Momente in der Geschichte von Israel, die das Volk bis heute prägen. Verschiedene Male, gerade im Alten Testament, finden wir, dass Gott zu dem Volk spricht und sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten befreit und durch das Rote Meer geführt. So hat er sich identifiziert, weil das prägende Erfahrungen waren, die die Menschen verändert haben, in dem, wie sie das Leben, wie sie die Welt verstanden haben. Eine Sache ganz kurz. Manche Leute suchen immer nach, sagen wir, rationalistische Erklärungen für die Wunder, die wir in der Bibel finden. Zum Beispiel bei der Durchquerung des Roten Meeres heißt es, dass es gewisse Bedingungen geben kann, dass Winde aufkommen, dass das Wasser tatsächlich zurückgeschoben wird und dass man die Möglichkeit hat, da durchzugehen. Aber wenn dieser Wind sich ändert, kommt das Wasser schlagartig wieder raus. Weißt du, das kann sein. Neulich wurde ich auch gefragt, mit Abraham und Sarah, dass die, also Abraham 100 Jahre alt und Sarah 90 Jahre alt gewesen sein sollen, als der Isaak geboren wurde. Es gibt die Vermutung, dass es andere Zeitrechnungen gibt, dass die eigentlich nur so Mitte 40 waren, wo es schon ganz schön auf der Kippe geht, aber noch geht. Ne? Wieder sage ich, also weiß ich nicht, kann sein. Die Sache dabei ist, es ist eigentlich zwecklos, sinnlos, krampfhaft, nach natürlichen Erklärungen von diesen Dingen zu suchen. Ich sehe keinen Grund, warum wir es nötig hätten, diese Wunder, die in der Bibel beschrieben sind, irgendwie schmackhafter für unsere Zeit zu machen. Denn Leute, vergessen wir bitte nicht, wir reden von Gott. Wir reden von dem Schöpfer des Universums. Also, wenn er die natürliche Ordnung, die er erschaffen hat, benutzt, um das etwas zu bewirken, was wir dann als ein Wunder ansehen, schön gut. Aber denke nicht, dass es für ihn irgendwie schwieriger wäre, etwas zu machen, was uns total den Kopf wegpusten, wir überhaupt keine Erklärung für haben. Wie eine Frau, die mit 90 Jahren ein Kind noch bekommt oder ein Meer, was sich plötzlich teilt. Das ist für Gott keine Herausforderung. Ich meine, wir haben immer wieder die Aufgaben, die wir versuchen zu machen, wo, ja, was weiß ich, wenn du Jogger bist, willst du deinen 5 Kilometer vielleicht schneller laufen und wenn du da ein paar Sekunden schneller bist, bist du richtig gut. Und wir versuchen noch besser zu werden. Wir dürfen Gott nicht in unsere Form pressen. Der passt nicht da hinein. Für ihn ist es überhaupt keine Herausforderung, keine Schwierigkeit, diese Dinge zu tun. Das ist der Gott, von dem wir reden, der alles kann. Tut er alles, was wir uns wünschen? Nein. So häufig würden wir uns bestimmte Wunder wünschen. Na, warum tut er das an der Stelle nicht? Warum tut er das an der Stelle nicht? Er ist auch nicht unsere Puppe. Wir können nicht einfach an die Strippen ziehen, dass er das macht, was wir gerade wollen. Wieder, er ist der allmächtige Schöpfer des Universums. Wie wir es in diesen Liedern gesungen haben, er ist es wert, gepriesen, gelobt zu werden. Er hat einen ganz anderen Überblick, auch über diese Momente unseres Lebens, was da wirklich von Bedeutung ist, was wirklich etwas bewirkt. Einen Überblick, den wir nicht haben und den wir nicht verstehen können. Aber das ist gerade der Grund, warum er uns immer und immer wieder sagt, Leute, vertraut mir. Ich halte die gesamte Geschichte in meiner Hand. Ich weiß, wie alles zum Besten wird. Und man sieht, gerade in der Bibel, aber auch in der Menschheitsgeschichte seitdem, wie Gottes Plan unaufhörlich immer weiterentwickelt wird. Und da sind wir eingeladen. Wir können unsere Geschichte mit seiner Geschichte verbinden. Wir dürfen Anteil haben an dem, was er in der Geschichte tut. Das ist seine großartige Einladung an uns. Für Israel war das der Auszug aus Ägypten, das Durchqueren des Roten Meeres, etwas Entscheidendes, etwas Bestimmendes. Es waren bestimmende Momente in ihrer Geschichte. Aber das, was es auch auf der Ebene des ganzen Volkes gibt, das gibt es auch auf unserer persönlichen Ebene. Immer wieder diese Momente, die entscheidend sind für unser Leben, wo wir auch überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Ich habe hier schon mal erzählt, dass als ich 12 Jahre alt war, es eine Krise in meiner Familie gegeben hat, was für mich wirklich zu einem entscheidenden Moment geworden ist. Es hat geprägt, geformt, wer ich bin, wie ich denke, wie ich die Welt verstehe. Was sind die bestimmenden Ereignisse in deinem Leben? Was sind die Dinge in deinem Leben, die dich zu der Person gemacht haben, der du heute bist? Es kann durchaus sein, dass du sagst, Karl, ich habe jetzt Jahre damit verbracht, diese Dinge aus dem Kopf zu schlagen, zu versuchen, sie zu vergessen. Ich will jetzt nicht wieder daran denken. Aber du sollst wissen, Gottes Wille für dich ist nicht Verdrängung, sondern Heilung. Er will, dass du Erneuerung erlebst. Ja, es kann durchaus sein, dass du verschiedenste Enttäuschungen erlebt hast, dass du Hürden vielleicht jetzt vor dir siehst, wo du sagst, wie soll ich überhaupt je darüber kommen? Aber das ist, wo der Schöpfer des Universums kommt und sagt zu dir, ich sehe auch dein Leben. Ich sehe nicht nur irgendeine grobe Masse da. Ich sehe dein Leben, ich sehe deine Nöte und ich will dir helfen. Wir haben alle eine Wahl, die wir immer wieder treffen müssen. Wir können unsere Erlebnisse bestimmen lassen, wie wir Gott sehen, oder wir können Gott bestimmen lassen, wie wir unsere Erlebnisse sehen. Es ist eine entscheidende Wahl, die wir auch immer wieder treffen müssen. Wirst du dein Gottesbild nach deinen Erfahrungen, nach deinen Wünschen ausmalen? Und ich muss es ganz klar und deutlich hier sagen, das ist ein Götzendienst. Dieses Gottesbild, was wir uns zusammenmalen, nach dem, wie wir meinen, dass es zu sein hat, das ist ein Idol. Das ist nicht der wahre Gott, den wir dadurch sehen. Es ist erst, wenn wir unsere Erfahrungen auf Grundlage dessen, was Gott will, auslegen. Also, dass wir Gott bestimmen lassen, wie wir unsere Erlebnisse sehen. Dann öffnen wir uns für das Reden, für das Wirken des einzig wahren Gottes. Und wieder, er lädt uns ein, jeden einzelnen von uns, unsere Geschichte mit seiner Geschichte zu verbinden. Und er lädt dich jetzt ein, all das, was dich belastet, was dir Schmerzen bereitet, zu ihm zu bringen. Vielleicht kann jetzt ein entscheidender Moment werden in deinem Leben, dass du vielleicht zum ersten Mal zu Gott kommst und sagst, ich hab's vermasselt, ich krieg's selber nicht hin, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht bist du schon lange auf diesem Weg. Du hast erkannt, dass Gott nicht immer alle Probleme einfach aus der Welt schafft. Ein Josef hat das auch erlebt, dass es nicht immer so schnell geht. Und so manche anderen auch. Ja, Mose, ja. Aber Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort und er steht zu dir. Vielleicht erlaubst du es ihm, einen Prozess in dir zu beginnen, dass du ihm immer näher kommst, dass du ihn besser kennenlernst, dass du siehst, im Dienst für ihn gehst du nicht verloren, sondern dass du erst recht erkennen kannst, was für ein Mensch du vom Anfang an sein solltest. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft halten und in dieser Zeit, wer laut beten möchte, kann das gerne tun. Es ist auch eine gute Sache, wenn wir anderen an unseren Gebeten teilhaben lassen. Aber ich werde es auch nicht so schnell unterbrechen, wenn es einfach längere Zeiten der Stille gibt. Bring Gott diese Momente deiner Geschichte, die für dich prägend sind, zu ihm und bitte ihn darum, dir neue Momente zu schenken, die dich zu dem Menschen machen, der du sein sollst. Amen.